Herzlich willkommen allerseits nach einigen technischen Problemen zum dezentral aufgestellten Bitcoiners for Future Podcast. Heute mal mit mir, Luca, ein ja, Molekularbiologe, der unser nicht nachhaltiges, lineares Wirtschaften in Frage stellt und auch zu Bitcoin gefunden hat. Und Stefan, der Gründer der Bitcoiners for Future Bewegung. Hallo, Stefan.
Hallo, grüß dich, Luca. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, wir haben die Zoom Wars erfolgreich überstanden, sozusagen.
Wir haben es geschafft.
Jetzt funktionieren alle Mikrofone und so weiter. Ja, schön, dass ich da sein kann und ja, freue mich auf uns.
Super. Ja, ich würde sagen, lass uns direkt in Medias Res eintauchen und gehen, indem du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellst, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer Stefan ist. Was möchtest du uns erzählen?
Ja, also ich bin der Stefan. Ich habe 2021 Bitcoiners for Futures gegründet. Das war eigentlich relativ spontan. Vielleicht noch zur Vorgeschichte. Ich bin eigentlich Arzt als Beruf und bei diesem Beruf geht es ja vor allem darum, dass man Menschen hilft, dass es Menschen gut geht. Wenn man aber schaut, geht es im Großen und Ganzen nicht nur immer um akute Dinge, sondern es geht auch ganz generell um soziale Dinge. Und da geht es auch darum, was wir für ein Geldsystem haben. Also das ist natürlich jetzt etwas ganz überbaut dargestellt, aber wenn man dann in die Tiefe geht, macht das durchaus Sinn. Und ich höre mich halt von allen Seiten um. Und 2021 habe ich mal was aufgenommen von YouTube. Da war die Maya Göpel dabei. Da ging es eben um die Energiewende, wie wir transformieren können und so weiter. Und schon in den ersten Sätzen dieser Diskussion war, wie können wir das schaffen, ohne das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen, ohne dass sozusagen das BIP immer mehr wächst. Und da ist mir schon aufgefallen, dass eigentlich ein materiell endlicher Planet nicht vereinbar sein kann mit nachhaltigem Umweltschutz. Und dass alle eigentlich trotz dieses Umweltschutzgedankens immer noch diesem Wirtschaftssystem hinterherlaufen, das immer hungriger ist, dass Aktienkurse immer steigen lassen will, wo Länder nur gut sind, wenn auch das materielle BIP steigt, wo andere Parameter wie Glück, Zufriedenheit, Gesundheit quasi als soziale Parameter kaum einfließen in die Bewertung von Ländern, wie das möglich sein soll auf Dauer Umweltschutz. Und wie gesagt, das betrifft natürlich nicht nur das Klima, sondern ganz allgemein alle Ressourcen, die wir haben. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal. Die da draußen glauben ja, Bitcoin ist wahnsinnig schlecht, quasi eine Umweltsau für Kriminelle. Und ich habe dann gesagt, das drehe ich jetzt um. Ja? Wir haben hier ein Geldsystem, weil es nachhaltiges Wirtschaften fördern kann, was individuelle Anreize setzen kann. Und das nenne ich jetzt Bitcoiners for Future. Also ich habe gesagt, ich nehme diese Brand Fridays for Futures her und nehme quasi etwas, was noch damals, vielleicht jetzt ein bisschen mehr, was damals noch gar nicht verstanden wurde. Und ja, und habe mir diesen Namen Bitcoiners for Future ausgedacht, sozusagen, ja. Ist ja auch ein bisschen
Ja, das ist sehr
Marketing dabei
spannend.
natürlich, ja, genau, ja.
Ich finde auch die Kombination, die du kurz angesprochen hast, Arzt und Geldsystem, faszinierend, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch viele Studien in den USA anschaut, was große Stressfaktoren sind für eine Gesellschaft, gehört sozusagen Financial Stress oder Monetary Stress, Money Stress zu einem der, ja, fast signifikant ausschlaggebendsten Faktoren. Und als Arzt wirst du auch wissen, dass Stress ein Fundament ist, auf dem viele Erkrankungen auch aufbauen, nicht nur erst physisch, aber auch psychologische Erkrankungen. Deshalb finde ich es sehr spannend, dass du das jetzt sozusagen von dieser Seite als Arzt da nochmal auf das Geldsystem draufgeschaut hast. Möchtest du da noch ein bisschen eingehen, weil Bitcoin, viele sagen, das ist jetzt vielleicht eine neue Geldform, das ist ein neuer Wertespeicher, bevor wir jetzt mehr in die Bewegung reingehen. Wie hast du das mit deinem Beruf auch kombiniert, weil du hast jetzt nicht Wirtschaft studiert oder so, war das Eigeninteresse? Willst du da noch ein bisschen vielleicht mehr eingehen?
Ja, gerne. Also im Grunde ist es so, dass die psychosozialen Faktoren noch wesentlich ausschlaggebender sind für Erkrankungen als andere Risikofaktoren. Und tatsächlich zeigt sich, dass der Kampf ums Überleben irgendwann der Kampf mit der Gesundheit wird, wie du eben sagst, Stress und so weiter. Und es kann ja nicht sein, dass Menschen ihr ganzes Leben lang arbeiten, 5 Tage die Woche, 40 Stunden die Woche und dann sich kaum die Rente leisten können für ihre Wohnung und sozusagen immer mehr arbeiten müssen für ein Geldsystem, das ihnen immer mehr die Kaufkraft nimmt. Und das ist ein riesiger Stressfaktor. Das heißt, Gesundheit ist ja nicht nur, wie viel Alkohol trinkt man oder geht man joggen und so weiter, sondern Gesundheit ist ja auch, in welchem Sozialsystem leben wir und muss es denn ein Sozialsystem sein, das immer nur von oben punktuell gefördert wird, aber für alle die Geldmenge immer mehr entwertet, das heißt, sich immer mehr sich selbst hinterherläuft quasi und davonläuft, oder kann es auch etwas sein, was die Menschen sich selbst für sich tun können und hier geht es halt um ein Asset, das die Lebenszeit speichert und nicht stiehlt. Also das aktuelle Fiat-System sozusagen erweitert sich ja ständig in der Geldmenge. Uns wird das natürlich verkauft, dass das gut ist, dass wir das brauchen. Und ich will auch die heroischen Ziele der Geldmengenausweiter nicht immer hinterfragen. Ja, es gibt natürlich Gründe, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wo man sicher auch mal so denken kann und das machen kann. Aber diese Geldmengenausweitung, die findet ja kontinuierlich statt über 30 Jahre. Und dadurch haben wir einen massiven Kaufkraftverlust der Währung. Und tatsächlich sehen wir auch, dass die Menschen trotz der punktuellen sozialen Förderungen dem immer mehr hinterherlaufen. Und ein Asset zu haben, das nicht quasi zentral ausgeweitet werden kann, wo möglicherweise oder schon auch absehbar, wie man jetzt auch sieht, Wert gespeichert werden kann, ist nicht nur für die Umwelt sehr wichtig, wie wir auch noch drauf kommen werden, sondern ist auch eines der wichtigsten sozialen Instrumente, die man haben kann und vor allem ein soziales Instrument, das dezentral läuft und nicht von oben abhängig ist vom politischen Willen. Und das ist mir da auch ganz wichtig.
Es ist auch sehr spannend. Also wir haben jetzt kurz angesprochen, auch wie unser Geldsystem sich auf die menschliche Gesundheit auswirken kann, dass es da definitiv irgendwelche Kräfte sozusagen agieren. Du hast jetzt Inflation ausgesprochen. Aber was eine andere Achse, die ich aufmachen möchte, ist, wie sich das Geldsystem auch auf unsere Umwelt und auf unseren Planeten auswirkt. Und da kurz ein Gespräch mit dir eröffnen. Das können wir jetzt nicht in vollem Umfang da jetzt erörtern. Aber was sind so in deiner Hinsicht die wichtigsten Faktoren, wie sich unser Geldsystem, unser inflationäres Schuldgeldsystem auch nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf unsere Umwelt und auf unseren Planeten auswirken?
Ja, ich sage immer, das Wichtigste, was man für die Umwelt tun kann, ist das, was man nicht tut. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was lieben wir denn an der Natur? Am schönsten finden wir in der Natur, die Natur in der Regel, wenn sie so natürlich wie möglich ist, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Wiese so lässt, wie sie ist, wenn man einen Wald so lässt, wie sie ist, wenn man einen See so lässt oder einen Fluss, ja, der so schön meandert, ja, das finden wir schön. Wer findet denn einen begradigten Kanal schön? Ja, also das lieben wir eigentlich. Und das heißt, am wichtigsten ist, nur das von der Natur zu nehmen oder sie nur so weit zu beeinflussen, wie wir es wirklich brauchen und nicht mehr. Und da geht es jetzt um interne intrinsische Anreize und um extrinsische Anreize für die Wirtschaft, die unser Kaufverhalten, unser Konsumverhalten und wie wir uns als Menschen verhalten beeinflussen. Man kennt ja vielleicht noch, also ich bin ja jetzt so, ja, wie alt bin ich, 41, da gab es so in den 80ern, das hieß Kung Fu, diese Serie, da geht es eben darum, um diese östliche Philosophie, wie man mit sehr viel Ruhe und Bescheidenheit durchs Leben kommt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil der Wachstumsgedanke in dieser fernöstlichen Kultur ist ein spiritueller und nicht ein materieller. Ja? Das heißt, Man kann durchaus spirituell wachsen. Ja, man kann statt zwei Autos ein Auto haben und das vielleicht auch noch mit der PV-Anlage aufladen und trotzdem wachsen als Mensch. Also Wirtschaftswachstum, rein materielles Wachstum heißt nicht, dass wir nicht als Menschen wachsen können, dass nicht auch Technik sich erweitert, Dinge einfacher macht und so weiter. Und um diesen Anreiz geht es mir. Und Bitcoin ist das erste Geld, wenn man so sagen will, was weltweit dezentral verfügbar ist, was inklusiv ist, was zensurresistent ist, was diesen spirituellen Wachstumsgedanken erleichtert. Das heißt, ich habe etwas, wo ich meine Wert, meine Lebenszeit, mein Geld, das ich verdiene, speichern kann, wo es sich lohnt zu speichern und wo ich nicht sage, ich kaufe jetzt etwas Billiges, weil morgen ist es ohnehin weniger wert, also schlage ich zu, ich kaufe das jetzt. Oder nehmen wir an, ich brauche einen Akkuschrauber oder sowas, ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ich warte jetzt und spare. Dann kaufe ich den um 300 Euro von Bosch, der ja dann ein Leben hält. Oder ich gehe ja, irgendwo anders hin und kaufe einen günstigen. Und wenn aber das Geld immer weniger wert wird, wenn ich immer weniger in der Tasche habe oder immer mehr dafür arbeiten muss, dann gehe ich und kaufe den billigen. Der wird dann kaputt. Und nach 2 Jahren oder schon früher wahrscheinlich kaufe ich wieder einen neuen. Aber der Umweltschaden ist für beide Akkuschrauber praktisch gleich. Ja. Das heißt, es gibt diesen intrinsischen Motivator, also dieses spirituelle Wachstum, das meiner Meinung nach Bitcoin fördern kann, dass ich sage, ich gebe Geld aus für das, was ich brauche und nicht unbedingt für das, was ich nicht brauche. Und dann gibt es einen systemischen Anreiz bei Bitcoin, der auch ganz wichtig ist, und das betrifft die Wirtschaft. Heute kriegen Firmen, denen es schon wahnsinnig gut geht, viel Geld. Und die können das auch investieren im Grunde, wie sie es wollen. Und generell ist es relativ leicht, an Geld zu kommen. Das heißt, die Geldmenge wird massiv ausgeweitet. Das heißt, wir haben Firmen, die einfach probieren und dann sagen, ja, okay, ich lasse das in China produzieren, ich schiffe das hierher, die Leute kaufen es ohnehin. Das heißt, wir nehmen sozusagen sehr viel Geld in die Hand, weiten diese Geldmenge aus und erzeugen aber wahnsinnig wenig Wirtschaftswachstum, echtes Wachstum dadurch. Also man muss laut Jeff Booth, den kennen vielleicht auch einige, momentan $4 in die Hand nehmen, um $1 an Wachstum zu erzeugen. Und die $4 werden nicht immer verbrannt, nicht immer werden diese Kredite wieder gelöscht, wie man so schön sagt, sondern diese Geldmenge verbleibt ganz häufig und schränkt sozusagen die Kaufkraft aller ein. Das heißt, wir haben eine auf schnellen Erfolg, auf schnelles Wachstum ausgerichtete, Erfolg und Anführungszeichen, ne? Auf schnelles Wachstum ausgerichtete Wirtschaft, wo es um den schnellen Profit geht. Und das wird durch dieses schnelle Geld, durch dieses auf Knopfdruck erzeugbare Geld auch gefördert. Bei Bitcoin ist das wesentlich schwieriger. Da muss ich wen überzeugen. Ja, ich muss vielleicht irgendwann auch mit dem Zeitgeist gehen, weil jeder auch sagt, okay, ist das gut für die Umwelt? Ist das gut fürs Klima? Ja, das heißt, ich kriege nicht so schnell Geld und muss eine wirklich innovative, gute Idee haben, die wirklich Nachhaltigkeit zeigt. Das heißt, es gibt auch sozusagen einen systemischen Anreiz. Es gibt einen intrinsischen Motivator und einen extrinsischen Anreiz. Und natürlich, das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, natürlich nutzen die Regierungen auch dieses Element der Geldmengenausweitung. Und nicht alle meinen es schlecht. Da gibt es auch Leute, die sagen, okay, wir fördern jetzt einen Windpark oder wir bauen dies und jenes aus, um die Energiewende zu erleichtern. Aber es kann ja nicht sein, dass wir die Geldmenge für alle ausweiten, um etwas Gutes zu tun und dadurch die Kaufkraft für alle wieder absenken und dadurch wieder diesen intrinsischen Motivator absenken. Ja, das heißt, also das kann ja nicht sein, dass wir so ein System haben. Ja, aber natürlich könnte man dann sagen, okay, wenn die Kaufkraft wieder für alle sinkt, dann machen wir wieder Sozialprojekte, dann wird noch mehr Geld gedruckt. Aber das ganze System ist ineffizient. Ich sage immer, keep it simple and safe. Ja, und das ist dieses System nicht. Und außerdem ist es sehr stark von oben abhängig. Also wer regiert, wer verteilt das Geld? Das Geld geht meistens zu Leuten, die eh schon Geld haben. Das sogenannte Cantillon-Effekt, der in der Bitcoin-Szene auch ganz gut bekannt ist. Und das ist weder fair noch nachhaltig. Ja, das sind diese zwei Punkte im Großen und
Ja,
Ganzen.
ja. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht in Bitcoin-Community ja, immer am Start sind, dieser Cantillon-Effekt, den hört man oft. Und der schürt ja sozusagen auch diese Schere zwischen Arm und Reich. Und willst du das kurz noch ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert? Weil ich glaube, das ist auch so ein springender Punkt, wo man auch sagen kann, ein Problem, das wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, ist diese extrem große Schere zwischen Arm und Reich. Und wie will man das angreifen? Und jetzt kommt die Bitcoiners for Future Bewegung, die jetzt in Bitcoin diese eventuelle Lösung sieht oder auch ja, ein bisschen diese Hoffnung sieht. Und um auch viele Sachen zu, ja, verlernen oder entlernen und neu zu lernen. Ich glaube, der Cantillon-Effekt spielt da eine zentrale Rolle und den sollte man auch mal ganz kurz umschreiben. Wenn du das machen möchtest, wäre das
Sehr
super.
gerne. Ja, also es ist ja so, man sieht ja, oder das ist ja weitgehend bekannt, dass die Arm-Reich-Schere sich ständig spreizt. Wir haben wahrscheinlich bald Billiardäre oder so, also das geht ja, Billionär, also es geht ja immer weiter sozusagen. Ne? Und während hingegen die Weltbevölkerung im Großen und Ganzen verarmt ist, also diese Schere spreizt sich immer mehr. Und im Großen und Ganzen liegt es daran, dass jemand, der viel Geld hat, auch sehr leicht an Geld kommt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Apple einen Kredit haben will, dann müssen die wahrscheinlich nicht mal einen Businessplan vorlegen und kriegen gleich Geld, ja, wenn die irgendwo einen Kredit nehmen möchten. Und genauso geht es jedem anderen, der schon vermögend ist, sage ich jetzt mal, Firmen, die vermögend sind, kommen relativ leicht an Geld. Das heißt, das frisch erzeugte Geld, wo sich die Geldmenge sozusagen ausweitet, kommt immer an bestimmte Personen oder Firmen viel leichter als an jemanden, der kein Geld hat. Das heißt, das in Umlauf gebrachte Geld kommt zuerst an bestimmte Personen und erst viel, viel später an andere Personen. Und über lange Zeit, über längerfristig gesehen, führt eine Geldmengenausweitung auch zu einer Preisinflation. Ja? Und diese Preisinflation trifft aber vor allem die Leute, die sehr spät drin dran sind bei dieser Geldverteilung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu der Bank gehen würde und sie gibt mir 1 Million Euro, dann kann ich und mit dieser 1 Million Euro kann ich zu den jetzigen Preisen einkaufen. Ja? Wenn sich aber diese Geldmenge verteilt hat und dadurch über längere Sicht die Preise steigen, dann die da nicht profitieren dann von dieser Million, die haben dann nur die gestiegenen Preise sozusagen. Ne? Und das hat natürlich massive soziale Effekte, aber natürlich auch Effekte für die Umwelt, wie schon besprochen. Aber das hängt ja auch zusammen. Ja? Weil wenn es mir sozusagen sozial schlechter geht, dann habe ich auch kein Ohr mehr für die Umwelt. Ja? Das heißt, wenn die Leute zunehmend soziale Schwierigkeiten haben, ich meine, wer interessiert sich dann ganz ernsthaft noch für die Umwelt? Also das eine hängt mit den anderen zusammen, sozusagen, ja.
Ja, ich möchte da vielleicht auch noch zwei, drei Punkte hinzufügen. Ein Gegenargument, das dann immer kommt, ist so, ja, man braucht einfach nur höhere Steuern. Also man muss die Reichen einfach besteuern, um diese Umverteilung wieder ja, zu induzieren und gleiche aufzuteilen. Das Problem ist aber, wenn man ein System oder ein Grundproblem hat, das schon aufgebaut ist, von unten nach oben zu verteilen durch ein Schuldgeldsystem, ist das nur eine eventuell kurzfristige Lösung,
Natürlich, ja.
die langfristig nicht tatsächlich eine Änderung, also einen System Change sozusagen induzieren wird. Und hier auch ein konkretes Beispiel, wenn die Leute ihre Kaufkraft, also die privilegierten Menschen, die überhaupt auch sparen können und nicht von einer Arbeit zur anderen hasseln und am Monatsende nichts übrig haben, aber die Leute, die am Monatsende was übrig haben, die können nicht in Geld ihre Kaufkraft beibehalten. Das heißt, sie werden gezwungen, in Assets zu gehen, in breit diversifizierte ETFs zum Beispiel. Wenn man in breit diversifizierten ETFs spart, dann haben diese ETFs ein monetäres Premium. Das heißt, sie übernehmen eigentlich eine Funktion, die das Geld haben sollte und das Geld sollte eine Wertspeicherfunktion haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist oder wenn das immer mehr abnimmt, dann übernehmen das zum Beispiel ETFs oder Immobilien und so weiter. Das heißt, wir sehen, dass der Nutzen dieser Sachen dann einen zusätzlichen Nutzen bekommt, und zwar die Kaufkrafterhaltung. Und das hat wirklich sekundäre, tertiäre Effekte,
Absolut,
die wir
ja.
uns auch nicht mehr ausmalen können. Aber um einen Effekt zu erwähnen und auszumalen, bei diesen ETFs sind Unternehmen drin. Und wenn so ein Unternehmen in einen Indexfonds drin ist, hat dieses Unternehmen einen extrem großen Marktvorteil im Vergleich zu kleineren Unternehmen, die es nicht schaffen, in diese Indexfonds reinzukommen. Und so ein Apple und so ein Amazon und so weiter, die Leute können oder diese Unternehmen können dann auch die gestiegenen Aktienpreise verwenden, um die als Sicherheit bei den Banken abzugeben, um neue Kredite zu bekommen, um neues Geld zu schöpfen. Das ist jetzt nur ein Mechanismus, den man sich da ausmalen kann. Ein anderer Mechanismus ist zum Beispiel bei Immobilien auch extrem sichtbar und deutlich, dass Menschen aus Immobilien rausgepreist werden aus einer Existenzgrundlage, weil Investoren auch manchmal Wohnungen leer stehen lassen als Wertspeicher, weil das besser ist,
Ja.
als die Wohnung dann zu vermieten und so weiter. Das heißt, das wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, weil das heißt, wir haben wirklich ein grundlegendes Problem im Geldsystem, was dann zu diesen sekundären, tertiären Effekten führt, die wir wirklich analysieren müssen. Und das macht man, wenn man versucht, Bitcoin zu verstehen.
Genau,
Das
also
passiert so.
wie du eben sagst, und man könnte jetzt sagen, okay, man holt sich durch Steuern einen Teil zurück, aber da das Problem ja systemimmanent der Geldschöpfung ist und der Ausweitung vor allem an Vermögende, bleibt das Problem ja bestehen. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei den Wohnungen, die Mieten steigen dann und dieser soziale Effekt ist ja ein weiteres Problem eines Geldes, das ja seine Geldfunktionen nicht wirklich erfüllt. Also ein Geld soll ja übertragbar sein, akzeptiert sein, aber es soll auch ein Wertspeicher sein. Und dieses Wertspeichersein, das ist von dem her problematisch, dass das Geld sozusagen selbst das Kaufkraft verliert und dadurch eben Menschen quasi andere härtere Assets wie Immobilien missbrauchen. Man kann ja wirklich von einem Missbrauch eigentlich fast sagen, um sozusagen ihr Vermögen zu speichern. Und das schadet wiederum den ärmeren Menschen, also den Menschen, die ohnehin schon ums Überleben kämpfen, genau, ja.
Ja, ich finde, wir haben jetzt auch so, wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst, was wir besprochen haben, also als Halbzeit, haben wir angesprochen, so unser Geldsystem wirkt sich auf Gesundheit aus, auf menschliche Gesundheit sozusagen, auf die Gesundheit unserer Umwelt, also auf unserem Planeten und zusätzlich auch auf diese Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich, dann kann man gleichzeitig einen Bogen machen zur Polarisierung der Gesellschaft. Wenn diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, hat man Polarisierung, hat man einen Frust und eine Wut in der Bevölkerung, die kann auch von Populisten verwendet werden. Und ja, da wollen wir nicht hin. Aber jetzt kommt
Absolut, ja.
diese Bewegung Bitcoin is for Future. Und jetzt, ja, okay, unser Geldsystem hat definitiv einige Schwierigkeiten, einige Probleme. Ich glaube, da geht jeder mit, auch Leute, die jetzt sich mit Bitcoin gar nicht intensiv beschäftigt haben. Aber jetzt kommt diese Bewegung so out of nowhere und sagt, Leute, setzt mal Bitcoin da rein. Setzt Bitcoin da rein und schaut euch wieder genau diese Mechanismen an. Und da möchte ich jetzt mit dir mal eine kurze kleine Reise machen. Also zum Beispiel Bitcoin und Klimaschutz. Das hört sich für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, die wahrscheinlich nichts mit noch oder nur sehr wenig sich mit Bitcoin beschäftigt haben, komplett komisch an. Wie antwortest du darauf?
Absolut. Ja, absolut. Also Bitcoin ist ja als Klimaschädling geframed worden, könnte man fast sagen, weil er natürlich sehr viel Strom verbraucht. Also das Bitcoin-Netzwerk verbraucht schon relativ viel Strom. Das ist aber mehr ein Feature als ein Bug. Das heißt, Wenn man ein dezentrales, zensurresistentes, mengenbegrenztes Geldsystem betreiben will und niemand reinfuschen kann, ja, und auch soll, dann muss man natürlich da auch Energie reinstecken. Ja. Weil wenn das sozusagen auf Knopfdruck verändert werden kann von irgendwem, ohne groß einen Nachweis zu machen, ein Proof of Work zu machen, was ist dann das System wert? Ja, also das ist der eine Punkt. Um diese sozialen und nachhaltigen Effekte haben zu können, ja, und auch diese weltweit inklusiven Effekte, also dass man auch Länder und Menschen anbindet, die nicht leicht an Geld kommen und eben auch da ausgeschlossen sind, dafür brauchen wir Sicherheit und Proof of Work. Das heißt, das ist dieses Verfahren, was diese Energie verbraucht. Das ist der Garant dafür, dass das funktioniert, dass das klappt. Also wir brauchen diese Energie. Bitcoin ist rein elektrisch. Es ist wie Satoshi Nakamoto, der Erfinder oder die Gruppe, die das erfunden hat, gesagt hat, es ist ein Electronic Cash System. Es ist kein Digital Cash System. Ja, es ist kein CBDC, also jetzt auch nicht nur im Sinne von dezentral, sondern zentral, sondern es ist ein Electronic Cash System. Was bedeutet das?
CBDC für die Leute, die nicht wissen, was
Also,
CBDC
ja,
ist.
das sind die digitalen Zentralbankwährungen, die kommen sollen, von denen die Zentralbanker tatsächlich glauben oder sagen, dass es ähnlich wie Bitcoin sei oder sogar den Bitcoin ersetzen könnte oder den Euro digitaler macht, was es tut, aber das hat eigentlich nichts mit Bitcoin, bis auf wenige Eigenschaften hat das ganz wenig mit Bitcoin zu tun.
Okay.
Das sind diese Zentralbankwährungen, aber Bitcoin ist kein Digital Cash, sondern es ist Electronic Cash. Und was heißt das? Es laufen Prozesse, da laufen Prozessoren, ein Mechanismus, der sicherstellt, dass dieses Geld so bleibt, wie es ist und auch diese Eigenschaften behält, so wie es ist. Und jetzt muss man aber ganz stark aufpassen. Also es ist elektronisch und es ist elektronisch. Das bedeutet, im Gegensatz zu diesem Kampf, was man ja bei den Autos führt, ja, da will man ja alle elektrisch haben. Ja, das ist bei Bitcoin schon durch. Also Bitcoin ist schon nur elektronisch, das muss man gleich mal sagen. So, jetzt kommt es natürlich an die erstmal, okay, wie hoch ist der Energieverbrauch und was sind die Energiequellen? Ja, und wenn man sich das genau anschaut, da gibt es Daniel Batten, das ist ein australischer ESG-Investor, könnte man sagen, der hat sich sehr stark mit dem Bitcoin beschäftigt und beschäftigt sich auch sehr mit diesem Netzwerk und der analysiert laufend, erstens, wie viel Strom verbraucht Bitcoin und wie teilen sich diese Energiequellen auf? Und da sieht man erstens, dass der Anteil der erneuerbaren Energien ständig steigt. Ja, also wir sind schon bei deutlich über 50%. Und dass sozusagen sogar mittlerweile Energiequellen angezapft werden, wie das sogenannte Methan-Mining, also wo man Methan abbaut, damit das nicht in die Atmosphäre gelangt, was ja ein deutlich stärkeres Treibhausgas ist als CO2 noch. Sozusagen, dass da sogar ein Weg ist, klimanegativ, also CO2-negativ zu werden für Bitcoin. Also sogar da gibt es Wege. Aber ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Den Fehler, den viele machen, die sich nur rein diesen Stromverbrauch von Bitcoin anschauen, ist, sie schauen nicht, wo kommt dieser Strom eigentlich her. Ja? Es gibt diesen Zentralbanker, ich glaube belgisch und niederländischer Zentralbanker, das ist Alex de Vries, der sagt halt, okay, wir haben so und so viel Stromverbrauch und neulich hat er ja sogar den Wasserverbrauch Bitcoins berechnet, weil er sagt, ja, auch wenn so und so viel Wasserkraftanteil ist, da verdunstet ja Wasser aus diesen Sammelbecken, das heißt, das hat auch einen riesen Wasserverbrauch. Aber den Fehler, den er gemacht hat, ist, er schaut sich nicht an, welche von diesen Kraftwerken existieren sowieso. Und wo ist Bitcoin nur als Überstrom? Man muss ja wissen, ganz, ganz viele Kraftwerke, ja, vor allem zum Beispiel, wo gemeint wird, in Europa ist zum Beispiel Norwegen, Wasserkraft, ja, diese Kraftwerke laufen und produzieren in der Regel viel, viel mehr Strom, als abgenommen wird. Und dann schalten die auch Bitcoin-Miner ein. Also es gibt zum Beispiel auch Doku, die man sich anschauen kann mit dem Harald Lesch, mit dem Münchner Physiker, der Wasserkraftwerke in Norwegen besucht, das auch Bitcoin meint, wo die ganz klar zeigen, sie meinen, wenn da Überschussstrom da ist. Und das heißt, man müsste sich tatsächlich anschauen, um diesen Energieverbrauch wirklich einschätzen zu können, was wird wirklich neu an Energie verbraucht und was ist sozusagen Überschussstrom. Das Bitcoin-Netzwerk läuft nur effizient, wenn ein Strompreis da ist von circa 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet, es ist eigentlich immer lukrativer, den Strom an einen Verbraucher zu verkaufen. Ja? Das heißt, und wenn man diese Gleichung nimmt, dann ist Bitcoin-Mining in der EU nicht lukrativ, es sei denn, es ist Überschussstrom. Ja, das heißt, man kann eigentlich rein aus ökonomischen Gründen jetzt schon sagen, es gibt keine negativen Umweltauswirkungen Bitcoins, zumindest in der EU, in Europa. In anderen Ländern mag das punktuell vielleicht noch anders anschauen, aber man muss es sich eben anschauen. Man kann nicht pauschal sagen, ja, Bitcoin verbraucht so viel Strom und dadurch ist sozusagen das Strom, das extra für Bitcoin erzeugt wird. Und ich glaube, dass es tatsächlich relativ wenig ist. Und genau, das muss man sich eben im Detail anschauen. Und wenn man sich das im Detail anschaut, dann kann man eigentlich fast schon jetzt zusammenfassen, dass Bitcoin ein dezentrales, faires Geldsystem ist, das mit Strom läuft, durch Strom läuft, der aber überwiegend ohnehin da ist, der überwiegend überschüssig produziert wird. Und auch das hat ja weitere ökologische Effekte, wie zum Beispiel den Ausbau erneuerbarer Energien. Da können wir ja dann noch drauf eingehen, sozusagen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dieses Thema Bitcoin und Energie, das liegt uns ja auch vor allem hier in dieser Bitcoiners for Future Bewegung sehr am Herzen. Und da werden wir auch definitiv noch extrem viele Folgen darüber machen, um auch in
Ja,
noch tiefer ins Detail reinzugehen. Vielleicht
genau.
auch mit Kritikern und mit Leuten, die das hinterfragen möchten, oder auch
Absolut, ja.
mit Experten, also die Leute, die sich auskennen, wie überhaupt so ein Energy Grid aufgebaut ist und so weiter. Das wird
Genau.
definitiv noch kommen. Ich bin auch sehr gespannt, ob jetzt die künstliche Intelligenz und also die AI, die ja diese Technologie, wird auch sehr viel Strom verbrauchen sozusagen. Da glaube ich aber, dass man vielleicht weniger Kritik hören wird, weil für die Menschen diese Technologie, sagen wir mal so, die Vorteile und der Mehrwert ist da mehr greifbar als für viele Menschen, die eventuell jetzt auch in unserem privilegierten Kreis oder in unserer privilegierten Zone in der Welt keinen Vorteil oder keinen Mehrwert sehen bei dieser Abgabe unseres zentralen schuldbasierten Schuldgeldsystems zu einem dezentralen Geldsystem mit einer, ja, Geldpolitik, die eigentlich nur im Code schon vorprogrammiert ist. Wenn man da kein Mehrwert und keine Vorteile sieht, dann kann ich diese Kritik auch verstehen. Ich kann es verstehen. Ich würde nur auch jeden Zuhörer und jede Zuhörerin auffordern, da mal tiefer zu greifen. Und man wird überrascht sein, dass Bitcoin, diese These lassen wir jetzt mal so im Raum einfach stehen. Wir werden definitiv da mehr Folgen machen. Aber wenn ich diese These, Bitcoin kann sogar noch die erneuerbaren Energien fördern, wenn ich diese steile These jetzt mal hier im Raum stehen lasse, dass man das auch so behaupten kann.
Ja,
Aber da.
da müsste mal wer einen Brief schreiben an die EU-Kommission und das klarlegen.
Genau.
Ich sag das extra so, das haben wir ja gemacht sozusagen. Vielleicht kann man das auch verlinken, wo sozusagen die aktuellen Studien, wie Bitcoin Erneuerbare fördern kann, eben durch diesen monetären Anreiz, dass auch Überschussstrom vergütet wird und dadurch ein Anreiz da ist, das auszubauen. Das haben wir in einem Paper quasi dargelegt und das wahrscheinlich verlinkst du das dann und das kann man sich auch anschauen. Ja.
Genau, ja.
Ja.
Also das, was du auch schon ganz am Anfang gesagt hast, also diese For-Future-Marke ist mittlerweile auch sehr bekannt, vor allem klarerweise durch die Fridays for Future-Bewegung. Und interessanterweise be betrachten einige Leute die Bitcoiners for Future-Bewegung manchmal sogar noch ironisch oder als Spott fast schon gegenüber der FFF-Bewegung. Allerdings ist das völlig unberechtigt, denn wir nehmen diese Bewegung absolut ernst. Wir meinen das ernst. Oder Stefan, meinen wir
Ja,
das ernst, was
natürlich.
wir hier sagen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es unter Anführungszeichen so ernst genommen, dass ich wahnsinnig überrascht war, wie dann so, da kamen dann so Kommentare auf X wie, das ist Trollfrevel oder so, oder mit dir rede ich gar nicht, weil das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Und mir war so klar, dass dieses System, wie wir es jetzt haben, einfach nicht weiterlaufen kann, wenn wir nachhaltigen Umweltschutz haben wollen. Dass mir erst dann später bewusst wurde, okay, du hast jetzt irgendwas genommen, was total in ist, nämlich die Marke von Fridays for Future, und hast es kombiniert mit etwas, was überhaupt nicht in ist, und das geht für die meisten einfach überhaupt nicht zusammen. Also ich verstehe das total. Also wenn man sagt, was ist denn das? Ist das jetzt irgendwie Hubraum for Future oder so? Ja, ist das jetzt eine Verarsche oder so? Ich verstehe das, aber ich kann wirklich versichern, es ist unser Ernst, es ist mein Ernst, und es geht uns tatsächlich um ein nachhaltiges Geldsystem, weil wir tatsächlich glauben, go to the roots, go to the roots. Man muss sich mal anschauen, was treibt denn die Wirtschaft, dieses ewige Wirtschaftswachstum, das ist nicht vereinbar mit einem Planeten, der begrenzte Ressourcen hat. Und das ist es, um was es geht. Und also ich kann jedem nur versichern, schaut es euch an. Schaut euch diese Punkte an, verschiedene Themen, beschäftigt euch damit, und ihr werdet auf jeden Fall was finden. Es ist so, dass Bitcoin eigentlich fast jeden da abholen kann, wo er privat oder beruflich ist, weil es eben soziale, ökologische, inklusive Effekte hat. Also es kann eigentlich fast niemanden geben, der nicht einen Ansatzpunkt hat, wo er auf Bitcoin sozusagen hinkommen kann.
Ja, ich glaube, wir nähern uns jetzt so auch langsam zu den Schlussfragen, aber ich möchte trotzdem auch noch vielleicht von dir persönlich hören, was du meinst, sind die Gemeinsamkeiten und vielleicht auch die Unterschiede zwischen den beiden Bewegungen, also Fridays for Future und Bitcoiners for Future.
Also ich finde das super, dass du das fragst. Man kann es eigentlich fast so zusammenfassen, ganz kurz. Fridays for Future möchte eine Veränderung top-down vor allem. Also ich will das jetzt nicht ganz so, das klingt jetzt ganz hart, so ist es natürlich auch nicht. Und Bitcoiners for Future will eine Veränderung bottom-up. Ja? Das heißt, wir möchten sozusagen ein Geldsystem, das dezentral fair für alle da ist, das nicht zentral korruptiert und gesteuert werden kann, das nicht abhängig ist vom Gesetzgeber, ob das ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch, ob das eine gute Regierung oder eine schlechte Regierung ist, weil man kann sich nicht darauf verlassen, und in anderen Ländern ist sowieso anders. Ja. Das heißt, wir möchten, dass die Basis, die Grundvoraussetzung gut ist sozusagen, dass das System, die Anreize im System von Natur aus gut sind sozusagen. Und das ist quasi unser Punkt. Und Fridays for Future, die machen tolle Dinge, die machen wichtige Dinge, die haben das Klimathema richtig in die Öffentlichkeit gebracht, dass das auch wirklich Thema ist. Ja, also vor Fridays for Future war das ja quasi, ja, die Wirtschaft soll wachsen, lasst uns in Ruhe, das ist schon alles gut so, ja. Fossile können wir ja noch fördern, vielleicht hören sie irgendwann auf oder bla bla bla. Aber das war schon ganz gut. Aber man sieht ja jetzt, es ist vor allem ein Demonstrieren an und vor der Politik. Ja, die jungen Menschen gehen auf die Straße ein paar Mal im Jahr, dann am selben Tag ist 1, 2 Minuten in der Tagesschau, wird dann zusammengefasst, ja, Riesendemo, sieht man das Brandenburger Tor oder wo es auch immer war, und dann ist es vorbei, und die Effekte werden immer kleiner, sage ich mal, was dieses Demonstrieren betrifft. Und auch quasi der radikalere Flügel, wenn man so will, die sogenannten Klimakleber, ja, also das geben sie sich ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Das ist ja auch, der Ansatz ist total edel und ist natürlich richtig, aber macht was für uns. Die Politik soll was für uns machen. Und mir geht es darum, wahre Veränderung geht immer von innen aus. Und ich meine ganz ehrlich, man muss ja mal sagen, ich habe noch nie einen Politiker gehört, der gesagt hat, komm, du musst auf eine Kreuzfahrt fahren. Ich habe auch noch nie einen Politiker gehört, der sagt, du hast schon 500 Pullover, kauf dir noch 10 neue. Ja. Es
Aber
ist
die sagen, das
unsere,
BIP muss wachsen. Das BIP muss
dass die sagen,
wachsen.
das BIP muss wachsen, genau. Aber sozusagen, wenn man mal, ich muss jetzt fast sagen, die monetär-spirituelle Erfahrung von Bitcoin gemacht hat, ja, und was es bedeutet, dass auch dieses Geld, was man verdient, gleich bleiben kann oder wachsen kann, diese Veränderung, die da stattfindet, dann kommt man automatisch weg von diesem, von einem nicht nachhaltigen Verhalten, sage ich jetzt mal. Also man verändert sich als Mensch und da gibt es jetzt natürlich kaum ökonomische Belege, aber die Ökonomie ist ja sowieso eine, eher eine halbseidene Wissenschaft, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja so, es gibt ja auch für das 2% Inflationsziel keinerlei Belege. Und es gibt auch Stimmen, die sagen jetzt schon auch unter den etablierten Ökonomen, das ist eigentlich Quatsch, da gibt es überhaupt keine Belege dafür.
Ja,
Das heißt,
es muss auf drei oder
es
vier.
muss auf drei, es muss auf drei oder aber andere sagen, also das ist ja alles, die Ökonomie ist ja keine so harte Wissenschaft jetzt wie die Mathematik. Da kommt aber Bitcoin schon näher dran mit seinen harten Fakten, mit seiner harten Mathematik sozusagen. Und ich sage jetzt mal, wenn man diese Erfahrung selbst gemacht hat und die Bitcoiner machen das und wer in der Bitcoin-Szene unterwegs ist, der sieht, also ich habe noch keinen gesehen, keinen Lamborghini oder ähnliches. Das sind Leute, die Pullover 10 Jahre tragen, die ihre Schuhe 10 Jahre tragen, die quasi, ja, quasi die Degrowth auf freiwillig machen, aber nicht in die Steinzeithöhle zurück, sondern auf das, was man braucht. Ruhig auch Technik, was man braucht, Weiterentwicklung, was man braucht, aber Fortschritt, größer Wachstum, das ist sozusagen der Gedanke. Und wenn man das mal erlebt hat, was das wie das macht, wie das ansteckt, ja, und dafür sind wir ja da als Bitcoiners for Future, über Medien uns verbreiten, über alle möglichen Dinge, dann hat das ein Wahnsinnspotenzial. Das ist das Potenzial, das meiner Meinung nach noch viel größer ist, als rein zu sagen, die Politik muss das und das und das tun. Ich meine, die Politik unterliegt wahrscheinlich vielen Zwängen und Verpflichtungen. Da kommen Firmen hin, da kommt der CEO von was weiß ich was hin, ja, da kommen Vorstandsvorsitzende hin, dann haben die Demonstranten, die was wollen und so weiter. Und das funktioniert wahnsinnig langsam. Das heißt, das von innen heraus, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, soll aber jetzt den anderen Weg jetzt nicht schlecht reden. Also man kann durchaus auch mal demonstrieren, aber es muss eine andere Lösung geben. Und dann ist ja die Frage, für was demonstriert man? Wenn ich sozusagen nur demonstriere, in einem bestehenden System was zu verändern, dann ist das meistens nicht sehr nachhaltig. Und dann noch es noch von jemandem zu verlangen, ja, der für ein paar Jahre gewählt ist, vielleicht wiedergewählt werden will und von dem ich ja gar nicht weiß, wie entwickelt sich die Politik, das ist noch ein bisschen riskanter, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Das heißt, wenn wir die Geldschöpfung, also oder was die Politik mit dem Geld macht, in den Händen der Politik lassen, dann kann das gut gehen, es kann aber auch schief gehen. Je nachdem, was für ein Regime wir haben, wie wohlgesonnen die Politiker sind, je nachdem, was sie nachgehen müssen. Ja, wenn es uns sozial schlechter geht, dann wird sicher das Geld mehr in die Töpfe des Sozialen fließen als für Umweltschutz und so weiter. Also das sind Faktoren, die müssen auf jeden Fall durch etwas, was intrinsisch motiviert ist, ergänzt werden.
Ja. Ich würde jetzt so noch so einen kleinen Boost für was diese Bewegung eigentlich schon gemacht hat. So, welche kleine oder auch bereits größere Errungenschaften, sagen wir mal so, hat diese dezentral aufgestellte Bewegung in deinen Augen eigentlich schon vollbracht? Wir sind ja erst am Anfang. Wer weiß, wo diese Reise hinführen wird. Aber hättest du dir das überhaupt ganz am Anfang vorstellen können, dass du jetzt hier, dass wir diesen Podcast aufnehmen und das, was alles schon passiert ist, eigentlich?
Also ich habe, ich, also ob ich mir das vorstellen könnte, ja, ich habe schon gedacht, okay, wenn das fruchtet, werden Menschen dazukommen. Dann gab es ja eine Telegram-Gruppe und so weiter, jetzt gibt es einen Podcast und so weiter. Also ich hab nicht groß darüber nachgedacht, was es alles werden wird, aber wir haben, oder ich dann am Anfang und dann wir haben in kleinen Schritten halt das gemacht, was mit unserer Zeit, in unserer Zeit möglich ist, um einfach das zu verbreiten. Wir haben Flyer gemacht, der Oskar hat ja bei der BTC 23 gesprochen. Wir gehen sozusagen, ich war schon bei anderen Podcasts eingeladen sozusagen, das heißt, es so gut wie möglich unter die Leute bringen. Und was wir eben auch tun und was wir ganz wichtig sehen, wir sind auch bei Fridays for Future mitgegangen, bei Demos, haben sozusagen Climate Change is Money Change und ähnliche Schilder hochgeladen, also Change the Money, Change the World und ähnliches, ja, man kennt es ja. Und auch mit Leuten ins Gespräch gekommen. Also es ist sozusagen ein auf verschiedenen Ebenen sozusagen zu handeln. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja total langsam. Das habe ich jetzt 2021 gegründet und jetzt ist da die erste Podcast-Folge. Was ist denn da los? Ja, aber ich mache das jetzt sozusagen alles in der Freizeit und auch viele Dinge, die so mit Gesprächen laufen, mit wo man wie man Flyer mitgibt, wo man, also und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und es ist ein Beginn. Und ich glaube auch ganz wichtig zu wissen ist, es ist gut, dass es Bitcoin gibt. Es gibt Bitcoin und wir bleiben da dran. Ja? Ob das jetzt zu einer Hyper-Bitcoinization kommt oder nicht, das ist meiner Meinung nach nicht das Wichtigste. Wie wir eben schon gesagt haben, sobald es ein hartes Gut gibt, das Lebenszeit speichern kann, das deinen Wert speichern kann, verhältst du dich anders, egal was es sonst noch gibt. Ja? Das heißt, auch CBDCs sind nicht die Wahnsinnsgefahr, solange es Bitcoin gibt. Du musst ja, du kannst, also es gibt ja dann Bitcoin. Das heißt, man braucht eigentlich vor, dadurch, dass es Bitcoin gibt, braucht man eigentlich vor diesen Dingen nicht Angst haben. Und man hat jetzt ein Tool, wo diese Veränderungen möglich sind. Ob das jetzt ein kleiner Beitrag ist, ein Mini-Beitrag oder ein ganz großer wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir arbeiten auf jeden Fall mit Freude dran, dass das verbreitet wird und jeder ist eingeladen, dass er mitmacht und sich da reinfuchst sozusagen.
Ja, also
Ja.
diese Bottom-up-Bewegungen, die sind meistens langsam, auch manchmal träge, aber wenn sie mal kommen und wenn sie sich formen, dann sind das die Sachen, die auch langfristig Dinge in der Geschichte verändert haben. Das hat man immer
Ja.
wieder sehen können. Ja, ich würde noch kurz anteasern wollen, welche Themen und Formate man hier erwarten kann. Also wie gesagt, es ist ja ein dezentral aufgestellter Podcast. Wahrscheinlich sieht man nicht nur uns, sondern viele andere interessante Gesichter und Menschen. Es werden sicherlich auch Diskussionen über unser Schuldgeldsystem zentral sein. Heute haben wir einige Dinge nur kurz ja, aufgemacht. Es wird auch über neue Wirtschaftsformen gesprochen, weg von diesem linearen Prinzip, von diesen gottgegebenen Zahlen von 2% Inflation, BIP-Wachstum und so weiter. Das wird definitiv auch diskutiert werden. Ja, wir müssen lernen, wie wir Sachen verlernen können, um auch neue Impulse und Ideen formulieren zu können. Und auch unser heutiges System vielleicht mit einem anderen Blickwinkel sozusagen neu zu analysieren und zu betrachten. Hoffentlich wird es auch sehr spannende Interviews geben mit Bitcoin-Kritikern. Da kann man
Absolut, ja.
am meisten lernen. Da
Ja.
sind wir auch extrem offen. Bitte auch immer kontaktieren und anschreiben. Vielleicht auch Interviews mit Themenverwandten wie Klimaforschern, Aktivisten, Leute aus der Degrowth-Szene, Zero-Waste-Szene, Bauwende. Von der Bauwende haben wir ja auch einen, der auch mit am Start ist. Und was noch? Was können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen noch erwarten, Stefan?
Ja, also eigentlich das, was du gesagt hast, dass wir eben nicht nur mit uns reden und sozusagen mit der Bitcoin-Bubble, sondern eben auch jeden einladen, der kommen möchte und eben auch Klimaforscher, Bitcoin-Kritiker, ja, Fridays for Future-Leute, Klimakleber, jeder ist willkommen. Die Maya Göpel ist natürlich willkommen. Es war ja fast schon 2021, kam es ja fast schon mal zum Gespräch. Also Maja, wenn du zuhörst, gern melden, du bist gern eingeladen. Und ja, und da wird einfach weiter diskutiert auf allen Ebenen. Also es geht vor allem natürlich ums Umweltthema. Es ist ja Bitcoiners for Future, aber wie gesagt, dadurch, dass die Umwelt ja mit allem zusammenhängt und alles auch mit der Umwelt zusammenhängt, kann man eigentlich über fast alles sprechen. Das Bauen, die Immobilien, da geht es ja jetzt nicht nur um die sozialen Aspekte, da geht es ja auch wiederum um Umweltaspekte. Also jetzt als Beispiel. Also ganz egal, also man kann über wahnsinnig viel sprechen und Bitcoin berührt fast alles auf der Welt, vielleicht sogar alles und vor allem kann es eben unsere Seele berühren, unser Verhalten und ja, und das ist, glaube ich, ganz spannend für einen Podcast als Ausgangsposition.
Definitiv. Das wird eine spannende Reise. Ich fühle mich auch geehrt, da mit am Start zu sein. Was möchten wir noch ein paar Informationen nennen, wie man sich auch mit dieser Bitcoiners for Future Bewegung in Kontakt setzen kann? Vielleicht ja, Telegram und so weiter. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Genau, also vor allem ist ja Bitcoiners for Futures auf X, also ehemals Twitter, aktiv, da einfach eine Nachricht schreiben, beziehungsweise einfach taggen, also einfach selber einen Post oder was schreiben und dann einfach @Bitcoiners for Future, BTCS for Future einfach reinnehmen. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, der beste Kontaktweg. Ja. Wir haben noch keine Homepage und so ein, sozusagen, wo das ist auch noch im Aufbau. Und ja, ich glaube, das ist so über X, glaube ich, ist es am besten. Aber wir sind auch auf Noster aktiv. Da können wir sicher auch diesen Public Key da reintun. Und auf Blue Sky, ja. Und auch da einfach anschreiben. Und ich schreibe jeden zurück, der mitmachen möchte. Und da sind auch viele schon dazugekommen und sehr gerne, ja.
Okay, ja, dann super, Stefan. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass wir das jetzt hier so zusammen aufgenommen haben. Als ich würde sagen, auch dieser für das, was noch kommen wird. Hoffentlich wird noch viel kommen. Wir haben sehr intrinsisch motivierte Menschen mit am Start, aber wir brauchen mehr Leute, definitiv, um diese Message auch rauszubringen, um auch Aufklärung zu schaffen und auch offen in Diskussionen reinzukommen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du heute mit am Start warst.
Ich sage auch danke, Luca, hat sehr Spaß gemacht, viel Freude und ja, bis
Bis aufs
bald
nächste
und
Mal.
bis dann. Ciao, Servus, tschüss.
Ciao, danke noch an die
Ciao,
Zuhörer auch und
Servus.
Zuhörerinnen. Ciao.